Ja, auch nochmal von meiner Seite ein herzliches guten Morgen. Zunächst möchte ich auch noch wieder einmal meinem Lehrer von Sunset, Ed Wharton, an dieser Stelle Ehre geben, weil vieles von dem, was ich sage, geht einfach auch auf das zurück, was ich dort gelernt habe von ihm, von der Struktur, von vielem. Und wenn jeder von uns zurückblickt und überlegt, wir sind alle von jemandem gelehrt worden. Wir sind hoffentlich viel von unseren Eltern gelehrt worden. Wir haben viel in der Schule gelernt und sind gelehrt worden. Und dafür sind wir auch hier da, um uns zu belehren, um uns zu ermahnen, um miteinander den Weg zu gehen, um voneinander zu lernen. Als wir vor einem Jahr nach Lubbock in Texas gingen, da erlebten wir einige Dinge, die waren schon deutlich anders als das, was wir hier nun jeden Tag erleben und gewohnt waren. Das Schulsystem für die Kinder, das war nun auch eine ganz schöne Umstellung. Das alltägliche Leben dort, die breiten Straßen, die siebenspurige Straße da, jetzt gleich die nächste Straße von uns weg, drei in jede Richtung und dann in der Mitte so die Suicide Lane, wie es hieß. Das Wetter, das war schon eine ganz große Umstellung. Und vor allem auch das Essen. Das war alles nicht so einfach. Hinzu kamen natürlich auch viele Termine dann in der Schule, viele Belastungen. Und viele von euch wissen, dass ich auch sehr gerne Süßigkeiten esse. Und von daher war ich da natürlich auch immer sehr auf der Suche, weil für die kleinen oder großen Belohnungen zwischendurch ist das schon sehr, sehr hilfreich. Ein Problem ist dabei, ich esse auch sehr gern Schokolade. Und das hat es für mich nicht so einfach gemacht, weil ich habe die deutsche Schokolade schon sehr vermisst. Als wir dann also Nutella fanden, wenn es denn hier jetzt mal klappen würde auf dem Screen, da müsste jetzt eigentlich ein Nutella-Glas sein. Ah, jetzt. Pardon. Also als wir dann Nutella fanden, da dachte ich, das ist schon mal ein ganz toller Ersatz. Aber, naja, weit gefehlt. Obwohl es gleich aussieht und ja, bis das jetzt hier Hazelnut Spread steht und nicht Haselnusscreme, obwohl die gleichen Zutaten eigentlich drin sind, schmeckt es anders. Weil die Zusammensetzung ist anders. Das ist amerikanisches Nutella. Und wenn ihr wisst, in Amerika ist vieles sehr süß. Nutella ist sowieso sehr süß. Das ist nochmal süßer und schmeckt einfach anders. Ja, dann fuhren wir im letzten März nach Dallas und hörten, dass es dort ein Aldi geben soll. Und das ist ganz interessant, als wir dann da reinkamen. Ihr kennt vielleicht hier das nackte Ambiente eines Aldis. Aber wir gingen rein und dachten, oh, ist das schön hier. Diese Gänge und diese Waren, es war wirklich, ich glaube, die Leute, die uns gesehen haben, die haben ein bisschen gedacht, die sind ein bisschen Mischugge. Tja. Und dann, gleich am Anfang links, ich sehe es noch vor mir, was entdeckte ich? Kaffeesahne. Kaffeesahne. Made in Germany. Deutsche Aufschrift, alles ein bestimmter Geschmack. Ein bestimmtes Rezept, eine bestimmte Identität, Kaffeesahne. Wir haben also einige, ich habe extra darauf geachtet, nicht zu viel, weil ich wusste, ich würde alles essen in relativ kurzer Zeit. Also wir haben aber einige gekauft, die wir dann auch mit zurücknahmen. Naja. Und dann war da noch etwas anderes, was wir wirklich sehr vermisst haben. Und das war ein Brötchen. Ein richtig schönes, knuspriges Brötchen, ein krosses. Es gab zwar Bagels und all sowas, sah ähnlich aus oder so von außen. Also, Mensch. Und dann, boah, oh nee. Ja, okay, wir wissen alle, das ist natürlich nur Geschmackssache, ganz klar. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn wir in eine neue Gemeinde kommen? Wie wir dort auch in Lubbock. Wir sind in eine neue Gemeinde gekommen. Ist das dort auch alles Geschmackssache? Ist das nur die Frage nach denselben Zutaten, bloß halt ein bisschen anders zusammengerührt? Ein Lied vor, ein Lied nach, eins rechts, eins links, wie auch immer. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Welche Merkmale hat denn diese Gemeinde, von der Jesus sagte, dass er sie bauen würde? Und so ist das Ziel der heutigen Predigt, anhand der Bibel diese Gemeinde zu definieren und ihre bestimmten Merkmale, damit wir besser ausgerüstet sind, auch anderen zu helfen, dies zu verstehen. Und wenn wir mit anderen reden und das Wort Gemeinde gebrauchen, da haben wir schon das erste große Verständnisproblem. Denn was versteht man, was ich die Gemeinde weihe? So ein begrenzter Ort, die Gemeinde weihe. Wo kommst du jetzt her, aus der Gemeinde Christi? Das ist natürlich ein ganz anderer Sprachgebrauch, ein ganz anderes Wort, ein ganz anderer Zusammenhang, in dem das verwendet wird. Und was ist die Bedeutung des Wortes Gemeinde, wo wir das eben, wie wir das in der Bibel finden im Neuen Testament? Dort sehen wir, das Wort Gemeinde ist eigentlich wörtlich übersetzt, ist Versammlung, Versammlung, Schrägstrich Gemeinde, so ist es in den meisten Bibeln übersetzt. Und das war damals ein ganz klassischer Gebrauch, war einfach eine Versammlung von Bürgern. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 32, die einen nun schrien dies, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Kurze Zeit später dann in Vers 39, da hat dann der Stadtschreiber zu ihnen gesagt, das nahm ja alles überhand, und dann sprach er zu ihnen, wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Also dann würde es noch eine andere Versammlung geben, wo diese Bürger zusammenkommen, um Anliegen zu besprechen. Wir hatten mal, Johannes hatte Übernachtungsgäste bei uns gehabt, vielleicht auch noch ein Beispiel für Versammlung, was das denn auch bedeutet, hatte Übernachtungsgäste, Rebecca war aushäusig, von daher war noch Paula da und dann einige Jungs und dann rief Michaela die Jungs zum Frühstück. Sie rief sie sozusagen in die Frühstücksversammlung. Wenn sie jetzt diesem Ruf nicht gefolgt wären, dann wären sie einfach kein Teil dieser Versammlung gewesen und hätten hungrig in den Tag gehen müssen. Insofern war es nötig für sie, sie wurden gerufen, auch dann in diese Versammlung zu kommen. Der allgemeine Gebrauch in Bezug auf Gemeinde ist eine Gruppe von eben versammelt gerufenen Menschen, gerufen oder berufen. Das ist interessant, finde ich, in unserem Sprachgebrauch, dass wir so eine Unterscheidung hier haben von gerufen oder von berufen. Ich habe einen Beruf. Na gut. In vielen Berufen sollte man wirklich eine Berufung haben und nicht ein, naja, ich mache es halt, um Geld zu verdienen. Von daher, da haben wir so bei uns eine Unterscheidung. Aber das, was wir in der Schrift lesen, ist eben eine Gruppe von berufenen Menschen. Zu Pfingsten rief Petrus zur Umkehr auf. Wer aber war eigentlich der Rufende? Und der Rufende war, das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Gott ruft hinzu. Und wir sind berufen nach seinem Vorsatz. Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wem? Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und 1. Petrus 2, Vers 9, auch einfach wunderbar zum Genießen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Aber wir finden noch mehr. Berufen zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit. In 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Paulus schreibt, berufen durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Unser Evangelium, wir lesen aber auch an anderer Stelle, das Evangelium, das Paulus verkündigt hat, das lesen wir in Galater 1. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Er hat es nämlich direkt durch Offenbarung Jesu Christi empfangen. Galater 1, 11 und 12, ist jetzt nicht hier drauf, aber Galater 1, 11 und 12. Berufene Heilige, so beginnt er den Brief an die Korinther, den ersten Korintherbrief, und berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und das alles klingt auch überhaupt nicht, finde ich, nach einem Gemeindehaus und auch nicht nach einer Kirche. Denn das ist ein erstes Verständnisproblem, wenn wir mit Menschen sprechen, die eben mit Glauben gar nichts am Hut haben. Die denken, Glauben, das findet irgendwo in der Kirche statt. Gemeinde ist dann schon auch ganz fremd. Aber was wir hier sehen, das klingt nach einer besonderen Gruppe von Menschen, die gerufen sind, die berufen sind. Und wie? Durch sein Wort. Der Begriff Versammlung, Gemeinde, wird aber noch in einem anderen Sinn auch gebraucht. Nämlich das, was wir schon gehört haben. Christus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und in diesem Zusammenhang ist das einfach weltumfassend. Seine Gemeinde. Gibt es mehrere Gemeinden? Es gibt eine Gemeinde. Es gibt die Gemeinde. Und sie ist noch genauer beschrieben, eben nicht als Gemeindehaus. Epheser 1, Vers 22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Gemeinde, die Herausgerufenen, sind zusammen ein Leib. Und dann, Christus, das Haupt der Gemeinde, gibt es das noch als in einem eingeschränkten Gebrauch. Eben dort in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Apostelgeschichte 13, Vers 1. Er sendet Leute nach Ephesus und ruft die Ältesten der Gemeinde dort herüber. Apostelgeschichte 20, Vers 17. Er schreibt an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Der Gemeinde der Thessalonicher, 1. Thessalonicher Brief. Das sind also Gemeinden an verschiedenen Orten, die logischerweise Teil des weltumfassenden Leibes Christi sind. Und die einzelnen Gemeinden sollten auch eine Struktur haben, wie wir im Titusbrief lesen, wo Paulus schreibt, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe. Gut, warum ist das wichtig oder was für eine Rolle spielt das? Das spielt für uns eine Rolle in unserem Selbstverständnis. Wie begreifen wir uns auch als Teil dieses Leibes? Das hier ist nur, wir gebrauchen dieses Haus. Ob wir uns jetzt irgendwo zu Hause treffen oder sonst wo, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Gemeinde ist etwas Lebendes, ist der Leib und nicht das Gemeindehaus und keine Kirche. Es lässt sich auch nochmal sehr schön darstellen. 1. Petrus 2, 9, das haben wir schon gehört, aus der Finsternis berufen. Das ist jetzt hier auch ganz schön finster, bei mir nicht ganz so, hier ist schön finster. Zu seinem wunderbaren Licht berufen. Und das ist bei mir schöner, weil das hier ist bei mir nicht gelb, sondern der Leib ist gelb. Sein Leib, die Gemeinde. Das sind die Berufenen und das ist sein Leib. Und das Haupt des Leibes ist der Herr Jesus Christus. Und er ruft hinzu, alle, die in der Ferne sind. Und wer tut hinzu? Der Herr, unser Gott. Dies führt uns dann zum nächsten Punkt. Wie und wann werde ich Teil des Leibes Christi, der Gemeinde? Der Herr ruft hinzu, Apostelgeschichte 2, Vers 39, noch einmal, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Etwas weiter, Vers 47, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13 lesen wir, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Seien Juden oder Griechen, seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Der Herr tut hinzu, nicht wir treten hinzu. Wenn wir ihm gehorchen, gehorsam sind, dann werden wir in einen Leib hineingetauft und versöhnt mit Gott. Und die beiden, hier spricht er die Juden und die Heiden, das können wir heute jetzt in unserer Kultur erstmal so gar nicht nachempfinden, wenn wir das nicht nachlesen, was für ein Skandal das eigentlich war, dass das Heil für Juden und Heiden gleichermaßen offen steht. Aber hier schreibt das Paulus nochmal, und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Es gilt für alle und es gilt für alles, was ich getan habe. Was wir auch oft gar nicht mehr wissen ist, das Wort taufen ist keine Übersetzung. Das ist keine Übersetzung. Das ist ein spezielles Wort, was eigentlich nur Sinn macht im religiösen Umfeld. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, wäre es untertauchen. Aber an der Stelle wurde es eben nicht übersetzt, sondern eine Anpassung an, ja, auch historisch gewachsen. Und es drückt eben nicht das aus, was eigentlich das Wort bedeutet. Die Frage ist, das, was wir jetzt gehört haben, stimmt das eigentlich mit dem überein, was Jesus selbst gesagt hat? Jesus hat zunächst gesagt, geht hin in die ganze Welt, in Markus 16, Vers 15, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, und dann sagt er, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Stimmt das denn mit dem überein, was wir von Pfingsten lesen in der Apostelgeschichte 2? Sie hörten das Evangelium, Apostelgeschichte 2, dieser ganze Abschnitt, Vers 22 bis 36. Sie hörten nochmal von Jesu Tod, von seinem Begräbnis, von der Auferstehung. Und an der Stelle müssen wir auch noch mal wissen, die Juden, die damals versammelt waren, für die war ja das, wovon Petrus da gesprochen hat, das war ja nichts Unverständliches, sondern ganz im Gegenteil. Er hat zu ihnen gesprochen von etwas, was erfüllt wurde. Was wir im Propheten Joel, was der Prophet Joel gesagt hat, dies ist es, was hier passiert. Und sie kannten den Gott der Bibel, Und sie wussten, mit Sünde, mit Sühnung, der Messias, ist ja das gleiche Wort, bloß eine andere Sprache, Messias und Christus ist identisch. Sie wussten, er würde kommen. Also sie mussten nicht noch groß belehrt werden über irgendeine Zeit, sondern sie wussten, worum es ging. Und sie haben verstanden, was Petrus gepredigt hat. Und insbesondere zum Abschluss eigentlich seiner Worte in Vers 36 schreibt er, beziehungsweise hat er gesagt, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ja, Herr und Christus, das sind genau die beiden Begriffe, die uns so fremd sind, weil wir eben sagen, guten Tag Herr Meier, guten Tag Herr Schulze, und weil Herr, weil wir das gar nicht so aufnehmen, wie es eigentlich hier heißt. Das Herr eben heißt, wow, das ist mein Herr, der kann mit mir machen, was er will. Und der Christus ist der verheißene Retter. Da trifft das, was wir an vielen anderen Stellen lesen, der König der Könige, der Herr aller Herren. Manchmal denke ich, es wäre hilfreich für uns, wenn wir in einer Monarchie leben würden. Dann würden wir es vielleicht besser begreifen. Weil der, der oben ist, na gut, wir haben nicht so viele Beispiele, England ist halt kein gutes Beispiel in der Richtung, aber ein König, der, wenn er sagt, das wird jetzt gemacht, dann geschieht es, Punkt. Da sind dann keine Leute, die sagen, nö, finde ich jetzt nicht richtig oder ich möchte das einfach nicht. Nein. Und die Juden, die hier zuhörten, die haben verstanden, Herr und Christus, das ist, wow. Das ist eine Aussage, die ihnen durchs Herz ging. Und sie glaubten, sie verstanden. Und sie fragten, was sie tun sollten. Sie sollten Buße tun. Und sie sollten sich taufen lassen. Und alleine wenn wir das, sie haben genau begriffen und wussten sie, sie sind jetzt gerecht, wir haben es jetzt verstanden, wir sind jetzt gerecht. Nein. Sie fragten, was sollen wir tun? Und er sagt, kehrt um, tut Buße. Und dann lasst euch taufen. Und dann gibt es viele Segnungen, viele Verheißungen durch das, was eben durch die Taufe passiert. Dieses Begrabenwerden mit Christus. Dieses Anerkennen, er ist mein Herr, er ist mein Heiland, ich entscheide mich. Und das ist keine kleine Sache, das muss man wirklich begreifen. Das ist kein, ja, ich gehe mal den Weg und wenn es mir nicht mehr passt, dann nein. Und die haben das verstanden. Sie wurden getauft zur Vergebung ihrer Sünden. Ohne Sünde, also mit Sünde, können wir nicht zu Gott kommen. Zum Empfang des Heiligen Geistes. Was ist, wenn wir Christi Geist nicht haben? Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Römer 8, Vers 9. Und wie ist das mit der Sünde? In Römer 6. Er schreibt ja an die Heiligen in Rom, die ja schon Christen waren, die waren natürlich schon getauft. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Wie sind sie denn der Sünde gestorben? Sie sind gestorben, indem sie sich haben taufen lassen. Durch die Taufe in den Tod. Und dann in Vers 7, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wann sterbe ich? Wenn ich mich ins Wassergrab begebe und den Herrn Christus anziehe. Die Sünden werden abgewaschen. Und sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und was sehen wir noch? Wann wurde man gerettet? Anscheinend sofort. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und der Herr tat hinzu. Der Kerkermeister noch in der Nacht, er ließ sich taufen und all die seien sogleich. Er jubelte an Gott, gläubig geworden. Und wer kann überhaupt gerettet werden? Wer lernen kann, wer verstehen kann, wer glauben kann, Buße tun, sich taufen lassen kann, wer gehorchen kann, und wer überhaupt seine Sünden begreifen kann. Die Gemeinde besteht aus Berufenen. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir haben gesehen, wie der Herr die zum Leib hinzugetan hat, die gerettet werden sollten. Denken wir nochmal zurück an mein Nutella-Beispiel. Unterschiedliche Rezepte, unterschiedlicher Geschmack. Eigentlich die gleichen Zutaten. Es war halt einfach nur ein amerikanisches Nutella. Und wie identifizieren wir die Gemeinde des Neuen Testamentes? Denn Jesus hat ja gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und so sind wir nicht auf der Suche nach einer jüdischen Gemeinde oder nach einer amerikanischen, französischen, afrikanischen Gemeinde, sondern die Gemeinde des Herrn. Und das sind die, die Jesus gehorcht haben. Wenn Jesus selbst sagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, und ich sage, Jesus ist mein Herr, er ist der Christus, was er sagt, zählt und nichts anderes, da bleibt eigentlich keine Frage offen. In Römer 6, Vers 17, da lesen wir von dem Gehorsam. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Der Leib Christi, die durch sein Blut erkauften, die mit Gott versöhnten, all die, die in Christus sind. Wenn wir das zusammenfassen, dann ist die Gemeinde der Leib einfach aller Geretteten, die im Glauben mit Buße und Taufe die Rettung akzeptiert haben. Und das heißt, wenn wir die Geretteten identifizieren, dann identifizieren wir die Gemeinde. Denn es ist ja nicht, dass wir einen Aufnahmeantrag unterschreiben, sondern der Herr tut hinzu. Wenn wir uns retten lassen, wenn wir gehorchen, dann tut der Herr hinzu. Wenn wir die Geretteten identifizieren, dann identifizieren wir die Gemeinde. Das Ziel war, anhand der Bibel die Gemeinde zu definieren und ihre bestimmten Merkmale. Aber warum ist das wichtig? Zum einen, um zu wissen, ob du diesem einen Leib Christi angehörst. Um unterscheiden zu können, ob jemand anders diesem einen Leib angehört. Um zu lernen, was wir andere lehren müssen. Wenn wir Menschen begegnen, die auch sagen, oh, ich glaube auch an Christus, dann möchte ich, dass meine erste Frage dann nicht ist, in welche Gemeinde gehst du? Weil das ist eine interessante Frage, das ist richtig. Aber das Erste, was ich sagen möchte, ist ja super. Ich finde das toll, dass du Christus nachfolgen willst und dass du ihn lieb hast. Großartig. Und diese Annahme möchte ich jedem Menschen entgegenbringen, der sich bekennt und sagt, ja, ich möchte Christus nachfolgen. Und dann ist der nächste Schritt, wow, ich möchte mehr über deinen Weg wissen. Ich möchte dich einladen, komm zu mir zum Abendbrot in der Woche und ich möchte mehr davon hören, wie du zu Christus gefunden hast. Und dass wir dann eine Gelegenheit haben, dann auch in der Bibel zu lesen, um gemeinsam dann auch zu sehen, ja, was sagt uns Gott? Ich denke, das ist unsere Aufgabe, denn wenn jemand einfach nur Gott und Jesus gut findet. Jesus hat klare Aussagen getroffen. Wenn wir einen anderen Weg gehen, wenn ich euch meine Telefonnummer gebe, dann ist es eine bestimmte Reihenfolge, Abfolge der Zahlen. Wenn ihr dieselben Zahlen nehmt, aber die einfach durcheinander werft, sind ja dieselben Zahlen, dann werdet ihr mich nicht erreichen. Und wenn ihr nicht 1734511 wählt, dann kommt ihr nicht bei Renkens an. Und wenn wir sagen, naja, ich habe mein Leben ja Jesus übergeben und deswegen ist das erstmal eine wunderbare Sache. Das ist, Klasse, diese Bereitschaft, Christus zu folgen. Halleluja. Aber wir wollen ja ihm gehorchen und keinen anderen Weg gehen. Es gibt nur einen Weg. Ich würde zumindest von der Schrift her sagen, es ist sehr gefährlich, andere Wege zu gehen. Andere bestätigen, annehmen und in der Bibel gemeinsam lesen, was Jesus sagt und was Jesus fordert. Und möge Gott uns Mut schenken und vor allen Dingen Liebe, damit wir die Wahrheit in Liebe und mit Sanftmut und Ehrerbietung weitergeben. Amen.